ARD.
In Polen.
Wir haben lange über ihn gesprochen. Wir haben ihn begleitet, seit ihn Peace-Chef Jarosław Kaczynski auserwählt hatte, um für die Peace ins Rennen um die polnische Präsidentschaft zu gehen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Karol Nawrocki ist Polens neuer Präsident. Am Mittwoch, am 6. August, hat er den Amtseid geschworen und sofort in der ersten Rede zwei Dinge klargemacht. Für die Regierung von Donald Tusk brechen sehr unangenehme Zeiten an und wer dachte, dass Nawrocki eine Art Handpuppe von Peace-Chef Kaczynski ist, hat sich wahrscheinlich getäuscht. Ich bin die Stimme der Nation, sagt Nawrocki, und ab jetzt müsse alles anders werden. Herzlich willkommen in Polen. Das hier ist der Studio-Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Ich bin Martin Adam, einer von zwei Korrespondenten hier. Meine Kollegin Christine Joachim, mit der wir euch sonst über die politische Achterbahnfahrt in Polen auf dem Laufenden halten, ist noch unterwegs. Also habe ich einen lang gepflegten Plan in die Tat umgesetzt. Denn Christine und ich sind ja nicht die einzigen deutschen Korrespondenten hier. In Warschau gibt es eine richtige kleine Gemeinschaft an nerdigen Polen-Freundinnen und Freunden. Und gelegentlich treffen wir uns auf ein Bier zum Fachsimpeln. Das ist immer ziemlich interessant. Also nehme ich euch heute mal mit in diese Runde. Beziehungsweise hole die Runde zu uns. Drei von diesen tollen Kolleginnen und Kollegen habe ich eingeladen. Auf die Studioterrasse. Es gibt polnischen Kuchen und zum Nachtisch den Versuch, Polens nächsten neuen Auf- und Umbruch ein bisschen einzuordnen. Aus Termingründen müssen wir uns ein bisschen früher treffen. Wir zeichnen auf am Freitag, den 8. August. Schön, dass ihr dabei seid.
Kapitel 50. Polens neue Stimme der Nation.
Müssen wir Hochdeutsch sprechen?
Oh nee, du.
Oh, hallo. Hallo, Runde.
Dzień dobry.
Viktoria Großmann ist da. Du schreibst für wen?
Für die Süddeutsche Zeitung bin ich Korrespondentin hier in Warschau. Für Polen und 5 andere Länder.
Neben dir ist Stefan Locke. Hallo Stefan, für wen schreibst du?
Ja, hallo, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch seit 1,5 Jahren in Polen und aber auch 4 weitere Länder noch.
Sagt mal ganz kurz eure 5 und 4 Länder.
Also bei mir sind es die Ukraine und die baltischen Staaten.
Tschechien, Slowakei und die 3 Balten. Ohne Ukraine.
Und Peter ist da, Peter Sawicki vom Deutschlandfunk.
So ist es, hallo.
Und ihr habt Kuchen mitgebracht, das macht euch extrem sympathisch als Podcast-Gäste.
Möchtest du vielleicht gerne einen Jagodjanka?
Ja, nehme ich. Ich nehme alles. Jagodjanka kennen geübte Podcast-Hörerinnen und Hörer schon. Dieses saisonale Hefegebäck mit Blaubeere drin. Vielen Dank.
Es sind eigentlich in erster Linie Heidelbeeren und drumherum ist ein bisschen Teig. Die kommen aus einem kleinen Spezialitäten-Lebensmittelladen bei mir in Jolibosch.
Da, wo auch Jarosław Kaczynski wohnt.
Da, wo auch Jarosław Kaczynski wohnt.
Dein Nachbar eigentlich.
Er müsste da ungefähr 10 oder vielleicht, naja, vielleicht braucht er 15 Minuten zu Fuß die Straße hoch zum Platz Wilsona und dann nochmal um die Ecke zu seiner Lieblingskirche. Und dort gibt es einen, aber wirklich ganz unpolitischen Delikatessenladen, wo sich jetzt so die Konserven, die eingelegten Gurken und alles, was man eben einlegt, das stapelt sich so unter die Decke.
Du sagtest gerade, es riecht nach Rauchwurst.
Und es riecht nach Rauchwurstwaren. Es gibt auch eine große Auslage an Wurst. Und es gibt eben diese Jagodjanki, die sich wirklich dadurch auszeichnen, dass sie in erster Linie aus Heidelbeeren, aus diesen Waldheidelbeeren bestehen. Also diese kleinen dunkelblauen, die auch so richtig so nach Wald riechen.
Diese hier sind wirklich außergewöhnlich lecker. Und ihr merkt also...
Teig drumherum und Streusel obendrauf.
Christine ist nicht die Einzige im Jagodjanka-Fieber, die sehr schnell gemerkt hat, das ist kein Spaß. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit.
Nein, es gab hier kürzlich in der Gazeta Wyborcza, in der Tageszeitung, auch ein Jagodjankometer. Wo jemand, ich hätte ihn sehr gerne begleitet, der ist glaube ich auch nicht fertig geworden, durch Warschau gezogen ist und möglichst viele Jagodjanki aus verschiedenen Bäckereien ausprobiert hat, in einer sehr großen Preis- und Qualitätsspanne.
Ich wollte eigentlich Besas Ovozamo mitbringen, was meine Lieblingsspeise ist, bei dieser oder jener Bäckerei. Hatten sie heute nicht.
Also so eine Baiser-Torte.
Deswegen musste ich heute zu Babetschka Sesonoma greifen, was einfach Mürbeteig-Törtchen mit Früchten obendrauf ist. Auch sehr nett und schwarzes Matschne.
Aber Babetschka hat eine wörtliche Bedeutung, also quasi das Omachen.
Oma-Törtchen.
So, was ist passiert? Polen hat einen neuen Präsidenten. Haben wir im Podcast auch des Öfteren schon drüber gesprochen. Karol Nawrocki, wer das ist. Aber jetzt seit Mittwoch, seit dem 6. August, ist es ernst. Er ist intronisiert worden. Peter, ich weiß, du warst vorm Sejm. Es gab eine Demo draußen, war keine reine Innenveranstaltung, sondern Nawrocki hatte seine Fans versammelt. Wie war das dort?
Also man hat gesehen, wie groß das Mobilisierungspotenzial in diesem weit gefassten nationalkonservativen Lager ist. Da waren ganz verschiedene Gruppen da. Man kann sagen, wahrscheinlich die typische Kernwählerschaft, also viele ältere Personen. Bergleute waren da, Vertreter der Solidarność-Gewerkschaft, die ja sich seit vielen Jahren eher eben in Richtung Peace orientiert. Aber es waren auch Vertreter dieser neurechten Bürgerwehren vor Ort. Die haben da schön Flyer verteilt und versucht noch Spenden einzuheimsen. Da sind wir nämlich auch beim Namen Robert Bąkiewicz, dem bekannten Rechtsextremisten, der eben, wie ich finde, im Windschatten von Nawrocki als eine von so vielen problematischen Personen Aufwind erlebt. Er hat da auch so eine aufpeitschende Rede gehalten vor dem Sejm. Alles in allem würde ich sagen, war das eine freudige, relativ normale Stimmung. Also da waren jetzt keine aggressiven Personen per se dabei, aber Bąkiewicz hat dann eben schon diesen doch auffälligen Akzent gesetzt.
Es gab ja auch keine Gegendemos, oder? Es waren jetzt sozusagen, der Gegner war nicht da.
Einzelne allenfalls. Also ich habe da so eine kleine Gruppe von Leuten mit einer EU-Fahne gesehen, die haben da irgendwas in der Hand gehalten. Ich habe noch nicht mal aus der Ferne gesehen, auch nur, dass sie da standen, wurden von der Polizei abgeriegelt. Weiß gar nicht, was sie da skandiert hatten, aber die wurden auch nicht weiter beachtet tatsächlich von den Leuten, die da waren. Also die waren auch wirklich, die freuten sich, dass deren Präsident jetzt ins Amt eingeführt wird.
Also ich habe es ganz ähnlich empfunden. Das ist sehr freudig im Grunde die Stimmung, genau wie du es gesagt hast, über diesen Präsidenten. Es hatte teilweise Züge so einer politreligiösen Veranstaltung. Es kamen von allen Richtungen Leute herein und haben gesungen, also auf diesen Platz. Glory, Glory, Halleluja. Karol Nawrocki ist jetzt unser Präsident. Ja, das habe ich von mehreren Stellen gehört. Leute hatten sich, oder Frauen hatten sich so weiß-rote Blumen ins Haar gesteckt. Manche trugen das Konterfei von Nawrocki auf ihrer Brust. An dem Buchstand, wo es das neue Buch von Nawrocki gab, war Hammer was los. Dann kamen zwei Herren mit einer großen Europalette durch die Menge gefahren. Sie bringen neue Bücher von Nawrocki. Nein, sie brachten Bücher von dem alten Präsidenten, nämlich von Duda, Toja. Mhm. Die wurden gleich daneben platziert.
Muss er jetzt Geld verdienen.
Und dann wurden sozusagen beide verkauft. Und die meisten Leute haben gleich beide genommen und waren hinterher völlig beseelt. Gingen sie mit diesen beiden Buchbüchern von dann. Und ich habe mich so gefragt, wie wäre das bei uns? Steinmeier wird Präsident und hätte man so eine ähnliche Veranstaltung erlebt? Und ich glaube, das ist schon was Einzigartiges hier.
Ich habe mir auch gedacht, also man muss schon sehr begeistert sein, wenn man extra aus anderen Teilen Polens nach Warschau fährt, um ihn zu feiern. Aber ja, es war eine friedliche, fröhliche Stimmung. Ich war um die Mittagszeit da, als der neue Präsident gerade in der Messe war und die Leute haben Landesvater unser mitgebetet. Und ich habe unglaublich auf die Nationalhymne gehört an dem Tag. Was mich dann trotzdem gewundert hat, eben, ich habe es als sehr friedlich empfunden, aber dass dann eben am späteren Nachmittag bei der Militärparade offenbar genügend Leute da waren, die so laut schreien konnten, dass man den Verteidigungsminister nicht mehr gut hören konnte, wenn man auf dem Platz stand.
Also man muss vielleicht dazu sagen, diese Amtseinführung war ja eine Ganztagesveranstaltung. Das ging morgens im Sejm los, also im polnischen Parlament, aber vor der Nationalversammlung, also den Abgeordneten beider Kammern, des Senats und des Sejm. Andrzej Duda war natürlich da, als dann zu dem Zeitpunkt noch amtierender Präsident. Aleksander Kwaśniewski war da.
Bronisław Komorowski.
Komorowski, genau.
Wałęsa war extra nicht gekommen.
Wałęsa ist aufgefallen, war nicht da. Und dann hat Nawrocki seine Rede gehalten, über die würde ich ganz gerne jetzt mit euch sprechen. Und das, worüber ihr gerade gesprochen habt, denn am Nachmittag auf dem Pirsudski-Platz, da gab es dann quasi den Punkt, wo er auch offiziell auf der Bühne das Oberkommando über die Streitkräfte übernommen hat. Das war also eher eine Art Militärparade. Und ja, da hatte ich auch den Eindruck, dass es erstaunlich aggressiv war, zumal bei diesem Thema. Also wo ich so immer den Eindruck hatte, Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik ist das eine Ding, wo man sich lagerübergreifend einig ist. Wo auch Andrzej Duda und Kosiniak-Kamysz, der Verteidigungsminister, irgendwie versucht haben, eine Form des Zusammenarbeitens zu finden. Das ist nicht so ideologisch aufgeladen. Und dass dann gerade in dem Moment der Verteidigungsminister da so ausgebuht und ausgepfiffen wird.
Zumal er überhaupt nichts Kontroverses gesagt hat.
Aber gut, wollen wir nochmal zurück und diese Rede, die Karol Nawrocki da gehalten hat. Vor ihm volles Haus. Er geht ans Podium, betont langsam, fand ich, würdevoll.
Breitbeinig.
Und stellt sich dahin, spricht immer frei. Das finde ich beeindruckend. Er spricht immer frei. Und sehr laut.
Ja, es war kraftstrotzend, rhetorisch. Du hast es angesprochen, eben völlig frei gehaltene Rede. Das ist schon gut, wenn man das vor allem mit seinen ersten Auftritten im Wahlkampf vergleicht. Da muss man sagen, hat man ihn auch zu Beginn unterschätzt und der ist dann nochmal deutlich gewachsen im Laufe der Zeit. Aber ja, das war so eine einpeitschende Rede an sein Publikum gerichtet, wobei er für sich in Anspruch nimmt, da mehr oder weniger alle zu repräsentieren, ganz offensichtlich. Wobei er, wie wir wissen, nur mit knapp 51% gewählt worden ist. Aber das war so eine Rede, die Kraft ausstrahlen sollte, die Dominanz ausstrahlen sollte, die so einen Akzent wahrscheinlich auch setzen sollte, dass er jetzt derjenige ist, um den sich vieles drehen wird. Und er wollte sicherlich auch den Moment nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und vielleicht auch das werden wir wahrscheinlich noch besprechen, eine ganz neue politische Ära einzuleiten.
Wir können ihn ja mal hören.
Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem.
Die freie Wahl eines freien Volkes hat mich heute vor Sie gestellt. Trotz der Wahlpropaganda, der Lügen, trotz des politischen Theaters. Ich habe vergeben und als Christ vergebe ich mit ruhigem Herzen. Diese Wahl war ein Signal, dass so nicht weiter regiert werden kann, dass Polen heute so nicht aussehen darf. Habe ich schon so als Kampfansage gehört, diese Rede. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Man hat am Anfang gedacht, es wird etwas versöhnlich, indem er eben gesagt hat, er vergibt diesem Ganzen. Aber die Kurve kam dann sehr schnell und dann ist er in klarer Konfrontation zur Regierung gegangen. Das ist auch übrigens was man jetzt, wenn man denkt, wenn man aus Deutschland kommt und denkt, ein Präsident spricht, dass das eben etwas, was die ganze Nation verbinden soll und eine präsidiale Rede sein soll, wie wir sie gewohnt sind. Das ist eben in Polen auch ganz klar nicht der Fall, sondern er macht hier klar Parteipolitik und er sieht sich als, wie du das, Peter, vorhin schon gesagt hast, als Vertreter seines Lagers und er greift die Regierung an. Und das knallhart in einer freigehaltenen Rede, in seiner ersten Rede als Präsident vor der Nationalversammlung.
Ich glaube, es war das, was man erwarten konnte und dass er gelernt hat, dass man ihm eine gute Rede geschrieben hat oder er sie auch mitgeschrieben hat, das wissen wir natürlich nicht, aber dass er gelernt hat, das ordentlich vorzutragen, das gehört dazu. Das traue ich den Menschen auch zu, mit denen er zusammenarbeitet, dass sie ihn ordentlich aufbauen. Was hat er zu vergeben? Er hat einfach nochmal aufgezählt, was ihm angeblich angetan wurde. Das ist auch nichts anderes, als was wir im Wahlkampf gehört haben. Angebliche Lügen oder fehlende Finanzierung. Er hat das Programm gemacht für seine Präsidentschaft. Was eben sehr aufgefallen ist, denke ich, war die Ansage, er möchte eine Verfassungsänderung. Darüber hat er sich ja nicht ausgelassen, was genau das sein soll. Das konnte man sich dann vorstellen, wenn man an 8 Jahre PiS-Regierung zurückdenkt.
Sprechen wir gleich über den Verfassungsplan. Ich muss gestehen, mich hat es überrascht. Nicht, dass Karol Nawrocki sowas sagt oder für solche Punkte steht, also dieses sehr kämpferische, es kann nicht so weitergehen, auch eben das christliche Motiv, das er da vergeben hat, hat er auch im Vorfeld bei Auftritten erklärt, Donald Tusk sei der schlechteste Premier, den die Dritte Republik, also seit 1989, überhaupt jemals gehabt hätte. Trotzdem, ihr habt alle drei so auch betont, dass die Menschen draußen eben jetzt keine Hooligans waren, dass das nicht radikalisiert aufgepeitscht war, sondern einfach ganz normale Menschen, die eben konservativ gewählt haben und die jetzt viel Hoffnung auf diesen Mann setzen. Während die Hälfte Polens, die ihn nicht gewählt hat, mein Eindruck zumindest, tatsächlich aufgescheucht ist von der Angst, dass da jetzt so ein unberechenbarer Hooligan, der in alle möglichen Skandale, über die wir hier auch hinlänglich ja gesprochen haben, verwickelt ist, dass der jetzt hier der Präsident wird. Und ich bin davon ausgegangen, dass diese erste Rede in ganz viel Zucker eingewickelt ist. Dass das ganz viel, ich möchte der Präsident aller Polen sein und ich weiß, ihr habt mich nicht gewählt, aber ich gehe auch auf euch zu und das kriegen wir schon irgendwie hin. Es gab ja auch Interviews vorher, wo er sich, fand ich erstaunlich, zugänglich zeigt und sagt, er kann sich schon vorstellen, dass er Tusk auch bei seinen 100 Punkten, bei einigen zumindest, hilft. Steuerrecht nannte er, das ist jetzt nicht überraschend, aber er sprach auch von einer Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe.
Ja,
nicht als Ehe, aber als eingetragene Lebensgemeinschaft.
Aber solche Dinge hatte er ja auch, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, jetzt nicht erwähnt in der Rede, aber Wohnen als Thema, das ist ja klar darauf abgezielt, klar darauf ab, um Keile in die Regierung zu treiben. Also das sind ja alles vergiftete Angebote. Und auch das Steuerrecht zu reformieren, den Steuerfreibetrag zu erhöhen, das kam ja sozusagen den Ball aufgenommen, den ihm Tusk da so ein bisschen ins Spielfeld in seine Hälfte gespielt hat, als er dann dieses eigentliche Wahlversprechen zur Disposition gestellt hat, um Tusk damit dann eben unter Druck zu setzen, hat das Nawrocki getan. Also ich finde, da warst du vielleicht ein bisschen sehr optimistisch mit deinem Vorausblick auf die
Regierung. Also ist mein Naturell.
Polen muss auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückkehren. Richter, meine Damen und Herren, das müssen wir uns bewusst machen, sind keine Götter, sondern dienen der Republik Polen und den polnischen Bürgern.
Es ist, als würden eben zwei Parallelwelten da miteinander sprechen. Ja? Die eine Seite von der Peace, der ja Nawrocki jetzt sozusagen auch angehört, hat ja die Rechtsstaatlichkeit im Grunde so sehr verändert, dass sie eben nicht mehr unabhängig ist. Ja? Und Tusk und seine Regierung versuchen es wiederherzustellen. Und sie sehen sich eigentlich auf dem Pfad derjenigen, die die Rechtsstaatlichkeit wiederbringen. Und wenn jetzt Nawrocki kommt und sagt, er möchte, dass das Land wieder rechtsstaatlich regiert wird, ist das ganze Projekt ad absurdum geführt.
Es sind halt zwei Seiten, die sich gegenseitig vorwerfen, permanent die Verfassung zu brechen. Das erklärt dann vielleicht auch, warum sich da 50-50 irgendwie zwei Teile des Landes, sind ja auch viele Unentschiedene dazwischen und so, aber jetzt mal grob gesprochen, gegenüberstehen und sich zum Teil wortgleich dasselbe vorwerfen, damit aber unterschiedliche Dinge meinen.
Naja, ich meine, das ist ja das Beschwören des alten antiliberalen Vorwurfs sozusagen. Also, dass da alte Eliten, alte Seilschaften vor allem und Nawrocki kann man, glaube ich, auch als Antikommunisten verstehen unter anderem. Und ich glaube, darauf zielte das eben auch ab, dass da eben diese alten juristischen Eliten nach wie vor zu stark das Sagen haben und dass Tusk jetzt vermeintlich versucht, die wieder sozusagen ins Amt zu hieven, was Peace 8 Jahre lang versucht hatte, rückgängig zu machen und auf einen vernünftigen Pfad zu bringen. Und das wird jetzt alles kaputt gemacht. Und insofern ist das auch, glaube ich, in dieser Logik zu verstehen. Und auch nicht völlig überraschend, dass er das erwähnt hat, wobei das natürlich schon ein heftiger Ausspruch war, weil das als Drohung in Richtung solcher Juristen zu verstehen ist. So habe ich das zumindest verstanden für den Fall, dass eine neue rechte Rechtsaußenregierung, wie auch immer sie dann aussieht, in 2 Jahren an der Macht ist, dass solche Leute dann juristisch zur Rechenschaft gezogen werden.
Jetzt hat Polen ja gerade einen neuen Justizminister, Waldemar Żurek, der das jetzt, also diese versprochene Aufarbeitung vorantreiben soll, der auch versucht zu liefern, der 42 Richterinnen und Richter abgesägt hat. Im Grunde ist das ja jetzt die Ansage von Nawrocki gewesen, dass in puncto Reform der Peace-Justizreform nicht mehr viel zu holen sein wird.
Braucht man nicht optimistisch zu sein. Auch das ist ja überhaupt nicht überraschend. Natürlich wollen sie möchte die Peace-Seite, deren Vertreter in dem Fall jetzt der Präsident ist, auch wenn er kein Parteimitglied war, diesen Weg weitergehen. Und was er da macht, indem er sagt, ich weiß, was Rechtsstaatlichkeit ist und ich maße mir an zu wissen, was Pressefreiheit ist, das ist ja genau dasselbe, was wir natürlich auch bei anderen Nationalisten oder Populisten in anderen Ländern auch sehen. Man ist einfach so das Echo, man dreht es einfach um. Und ansonsten muss man natürlich sagen, inhaltlich sind sie ja ohnehin so nah beieinander. Er hat ja unter anderem auch gesagt, er möchte keinen Euro und er möchte keine Migranten. Also ehrlich gesagt, das sagen die anderen auf der Regierungsbank auch. Das ist ja, man weiß ja sowieso kaum, wo die Unterschiede sind. Die Unterschiede sind da, wo sie um den Rechtsstaat kämpfen. Und da maßen sich beide, die einen zurecht, die anderen nicht, an, dass sie wissen, wie das geht mit der Gewaltenteilung. Was aber natürlich dann interessant wird, wie ist es dann irgendwann mit den EU-Mitteln, die ja eigentlich jetzt schon zu Unrecht ausgezahlt wurden, weil diese neue Regierung nicht wirklich etwas ausrichten konnte gegen einen Präsidenten, der nicht mitspielt.
Ich würde jetzt dem nicht zustimmen, dass es quasi nur die Frage um die Rechtsstaatlichkeit ist, die diese beiden großen politischen Blöcke teilt. Wenn Nawrocki sagt, Polen, aber eben als nationales, souveränes Polen, ja, in der Europäischen Union, aber wir werden hier auf gar keinen Fall irgendwelche weiteren Kompetenzen abgeben, hat er sich ja im Grunde auch der Konföderatia und Menzen gegenüber im Wahlkampf verpflichtet, schriftlich sogar, dann steht das ja doch, würde ich behaupten, für ein anderes Polenbild, für ein anderes Polen-in-Europa-Bild, als das jetzt die Regierung Tusk vertritt.
Die Regierung Tusk sagt auch bei jeder Gelegenheit, dass sie alle möglichen Dinge nicht mitmachen, die aus Brüssel kommen.
Also ich glaube schon, das ist noch ein anderes gesellschaftspolitisches Bild auch hinter der Partei, die Tusk anführt, steht. Ja, also der liberale Gedanke, würde ich sagen, ist nicht ganz verschwunden. Er ist jemand, der das Land Polen innerhalb der EU sieht als mächtigen Faktor, als Mitsprache. Er will die EU, also Polen, dazu nutzen, mit auf die EU einzuwirken, während die Peace ja genau das Gegenteil will. Indem sie sagt, sie wollen ein eigenständiges, nationales, unabhängiges, souveränes Polen haben, unabhängig auch in dem Sinne, nicht in irgendwelcher Art und Weise an Brüssel gebunden. Ja, man nimmt das Geld oder die EU-Mittel schon gerne mit, möchte aber ansonsten nicht weiter behelligt werden, was die eigenen Sachen angeht. Und das ist schon ein großer Unterschied. Wo ich Viktoria natürlich recht gebe, ist, dass tatsächlich bei den inhaltlichen Punkten, wo man denkt, Tusk ist jetzt ein liberaler Ministerpräsident, das ist, wenn es zum Thema Migration und illegale Migration kommt, zum Thema Grenzschutz und solche Dinge, tatsächlich sich beide Lager kaum voneinander unterscheiden.
Naja gut, weil das ja gesellschaftlich Konsens ist, dass es eine restriktive Migrationspolitik braucht. Aber das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre insgesamt. Aber Stichwort Europa, ich meine, das sind ja völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie die Europäische Union aufgebaut sein soll, ohne das jetzt zu bewerten. Aber Morawiecki hat als Premierminister mal so eine programmatische Rede gehalten, wo er sehr deutlich eben klargemacht hat, aus Peace-Sicht, aus nationalkonservativer Sicht soll es eine Europäische Union sein, die weitgehend auf die wirtschaftlichen Komponenten reduziert ist. Und wo Außenpolitik, wo innere Themen, Justiz und so weiter, das ist alles dann in der Kompetenz der Nationalstaaten. Und eine Union, in der immer mehr Kompetenzen oder überhaupt weitgehende Kompetenzen an Brüssel übertragen werden, soll es nicht geben. Und ganz so weit ist es, geht man jetzt im Mitte-Links-Lager auch nicht, dass man sagt, es soll jetzt hier einen europäischen Bundesstaat geben, aber dennoch ist es ja ein anderer Ansatz. Also ein starkes Polen, das gestaltet in der Europäischen Union, beispielsweise in der Außen- und Verteidigungspolitik und im Rahmen der Verträge, wo man gewisse Kompetenzen abgibt, versucht eben eine Führungsrolle einzunehmen mit Deutschland, mit Frankreich, mit anderen Ländern.
Viktoria hat es angesprochen, eigentlich werfen sich beide Seiten Verfassungsbruch vor und Nawrocki hat einen Vorschlag, wir machen einfach eine neue Verfassung. Er sagt, bis 2030 sollte die dann fertig sein. Ich vermute in der Annahme, dass die Regierung Tusk bis maximal zur nächsten Wahl 27 durchhält, dann die Peace wieder regiert und dann das Vorhaben durchsetzen kann, was sie ja schon mal eigentlich vorhat und damit gescheitert ist, nämlich nicht nur die Verfassung zu brechen, sondern halt umzuschreiben und für sich neu zu machen. Womit rechnet ihr da? Ich meine, ist das, sehen wir gerade den Coup d'État, der sich irgendwie aufzieht, oder übertreibe ich da jetzt?
Ich habe alle möglichen Kommentare, gab ja sehr viele davon im Radio, im Fernsehen in den vergangenen Tagen gehört von Journalisten, Politikwissenschaftlern. Und da gibt es sehr weitreichende Analysen anhand dessen, dass Nawrocki da so eine Präsidialrepublik jetzt vor Augen hat, da mit einem starken Präsidenten, also so das politische System so ein bisschen in Frankreich oder noch besser in den USA kopiert werden soll, dass Polen dann auch unter einem solchen starken Präsidenten zu einer regionalen Militärmacht werden soll. Da werden auch so alte territoriale Träume wieder hervorgerufen, als eben Polen vor einigen hundert Jahren noch territorial deutlich breiter aufgestellt war, das Königreich Polen-Litauen. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt so weiterdrehen muss. Heute früh habe ich noch einen Kommentar gehört, wonach sich Polen unter Nawrocki in Richtung einer südamerikanischen Diktatur entwickeln könnte. Ob es so weit geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es den gemeinsamen Wunsch im nationalkonservativen Lager gibt, die Verfassung oder das Staatswesen so umzubauen, dass es eben schwieriger sein wird, wenn eben das eigene Lager, in diesem Fall das nationalkonservative Lager, an der Macht ist, dass das dann eben nicht mehr so leicht wieder von der Macht entfernt werden kann.
Ist das nicht auch ein Projekt von Jaroslaw Kaczynski? Er hatte doch das angekündigt, ne, dass es eine neue Verfassung geben soll. Er sprach von der Vierten Republik, glaube ich.
Er sprach 2015 und 2005 schon von der Vierten Republik. Das ist ja immer quasi dieses Narrativ gewesen, dass die Dritte Republik nicht verändert wird, weil sie nicht zu retten ist, sondern man eigentlich mit der Peace was völlig Neues aufziehen muss.
Weil es ja diesen Geburtsfehler gibt, dass man die Kommunisten nicht richtig, dass man mit denen nicht richtig abgerechnet hätte, dass es diesen dicken Schlussstrich gegeben hat und das sei sozusagen dieser Konstruktionsfehler, den man beheben müsse.
Viktoria, du hast einen Kommentar geschrieben, wo du geschrieben hast, nur Galgenhumor wird nicht mehr reichen. Bezug nimmt darauf, dass Donald Tusk sich ja trotzdem zumindest bemüht, irgendwie optimistisch zu wirken und eben mit Galgenhumor zu reagieren und zu sagen, ich habe schon unter vielen Präsidenten regiert und bin da auch immer irgendwie durchgekommen. Und dann endest du auf dem Punkt, den ich sehr interessant finde, dass du sagst, vielleicht wird es aber für diesen Politikwechsel der da jetzt nötig ist, letzten Endes einen Generationswechsel brauchen. Oder vielleicht wird der erst kommen, wenn es diesen Generationswechsel gab.
Dass sich beide Lager vielleicht anscheinend inhaltlich sehr gleichen. Das liegt ja auch daran, dass sie eben wirklich oft eine ähnliche Rhetorik benutzen. Es liegt aus meiner Sicht daran, dass die Tusk-Regierung sehr stark der Peace hinterherredet. Die Peace will keinen Green Deal, dann wollen wir den auch nicht mehr. Die Peace hat eine Mauer gebaut an der Grenze zu Belarus, die fanden wir total albern während des Wahlkampfs und jetzt haben wir sie noch ein bisschen erhöht.
Es gibt Bürgerwehren, wir führen Grenzkontrollen ein.
Richtig, sie reagieren. Und sie machen eben von dem, was Stefan und Peter gerade gesagt haben, wo sie sich ja unterscheiden tatsächlich, das machen sie, finde ich, viel zu wenig deutlich. Ich finde, dass sie zu ängstlich sind, dass sie zu mutlos sind, dass sie nicht erklären, was sie eigentlich wollen. Und man hat eben das Gefühl, dass gerade Tusk, der als Gründer dieser Partei sich jetzt seit wie viel, 25 Jahren mit Jarosław Kaczynski anlegt, dass er einfach in diese Privatfehde auch sehr stark gefangen ist, einfach zu belastet ist vielleicht von dieser Vergangenheit, dass man sich einfach tatsächlich wünschen muss, er ist jetzt auch 68, dass vielleicht mit einer neuen Generation und auch wirklich einer jüngeren Generation, die nicht so belastet ist von all diesen Kämpfen der Vergangenheit, das vielleicht besser werden kann, die einfach stärker eine eigene Linie vertreten können.
Das Duopol hat jetzt noch nicht ausgedient, aber es ist deutlich schwächer. Wenn das so dominant weiter wäre, wäre Nawrocki heute nicht Präsident. Weil ohne die Anhänger von Konfederacja und von Grzegorz Braun, und das ist ja, glaube ich, das, was einem Sorge bereiten muss, dass solche Kräfte dann vor allem letzterer ja plötzlich da daherkommen und politischen Einfluss ausüben. Ohne die hätte er die Wahl nicht gewonnen. Das muss man klar festhalten. Und die Frage ist jetzt, welche von diesen dritten Kräften sozusagen zu den Königsmachern werden, in den nächsten Wahlen zum Beispiel. Und da ist Konfederacja derzeit in der Pole Position.
Ich würde noch ergänzen, dass es gerade für jüngere Leute haben diese beiden alten Schlachtrosse, sowohl die Parteiführer als auch die Parteien selbst, offensichtlich nichts anzubieten. Weil im Wahlkampf war das ganz klar das Motiv für viele. Wie gesagt, wir haben das satt. Seit 20 Jahren, 25 Jahren beherrschen die Politik vom Duopol, du hast es gesagt, ist immer die Rede. Wir können die nicht mehr sehen. Wir wählen jetzt Menzen oder eben auf der anderen Seite den Sandberg. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, kein rein polnisches Phänomen, sondern das können wir auch in anderen Ländern sehen. Also in Deutschland ja auch, dass die alten und großen Parteien weniger werden und abdanken und die jüngeren Leute sich den radikaleren Rändern nähern.
Aber schauen wir nochmal auf diesen Präsidenten jetzt, Karol Nawrocki. Also als wir hier im Podcast das erste Mal über ihn gesprochen haben, tauchte der so auf, nicht aus dem Nichts. Man kannte ihn, er hatte das IPN geleitet und das Museum des Zweiten Weltkriegs in Gdansk. Aber er wirkte eben immer so wie so eine Schachfigur auch von Kaczynski, der da politisch auch positioniert war. Und auf Peace-Linie hat er ja auch gemacht, da auch Geschichtspolitik hausintern betreiben sollte. Und dann hat Kaczynski lange gesucht, hat gesagt, wir brauchen einen Mann, eine Frau kann sowas nicht. Jung muss er sein und gut aussehend. Und
Polen sei nicht bereit für eine Frau. Das war, glaube ich, die Linie.
Kaczynski hat ganz klar gesagt, es kann, gerade jetzt in Kriegszeiten, kann keine Frau Präsidentin werden. Jetzt hat er also dann diesen Nawrocki da gefunden. Und ich, vielleicht war das ein Fehler von mir, aber ich habe den die ganze Zeit eben weiterhin als verlängerten Arm von Kaczynski gesehen. Jetzt ist er gewählt, er hat diese sehr kämpferischen Reden gehalten. Wir haben schon darüber gesprochen, er war dann bei dieser Militärparade, wo er ja auch sagte, er möchte ein sehr aktiver Oberbefehlshaber sein. Der will eingreifen in die Rekrutierungsmechanismen, in die Modernisierung der Armee. Was daraus jetzt dann wird, müssen wir erst mal sehen. Aber ich frage mich, ist dann Karol Nawrocki vielleicht schon der Generationswechsel? Ist das schon quasi der neue Politiker, der gar nicht mehr so an der Leine von Kaczynski hängt?
Mir ging es wie dir. Ich habe mich da auch vollkommen getäuscht. Ich habe mir das Beispiel Andrzej Duda angeguckt und dachte, Karol Nawrocki ist jetzt einfach die Kopie, die jüngere oder neue Kopie davon. Aber tatsächlich scheint er was ganz anderes zu sein. Er hat einen eigenen politischen Plan, was ich ihm einfach auch nicht zugetraut hätte, weil er ja überhaupt nicht in der Politik unterwegs war zuvor, sondern er ein Historiker war und auf der politischen Bühne völlig unbekannt. Er hat bei der Personalauswahl für seine Präsidialkanzlei ja nicht nur PiS-Leute berücksichtigt, also aus der Partei von Kaczynski, beziehungsweise auch andere, die man dachte, die wird er jetzt auf jeden Fall damit hinnehmen, rundheraus abgelehnt. Und es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, dass er jetzt noch seine politische Dankbarkeit Kaczynski gegenüber zeigt im Präsidentenamt, aber im Grunde eigentlich eher ein Konföderatiamann ist.
Dann, wenn, hat Jarosław Kaczynski aber mit der Auswahl dieses Kandidaten diesen Generationenwechsel ja mit vorbereitet. Das ist ja ein ganz anderer Typus. Ein Typus, der im Moment in der Politik sehr gut ankommt. Jemand, der diese Nicht-Elite präsentieren soll. Jemand, von dem man erzählen könnte, na guck mal, der hat sich ja irgendwie nach oben gearbeitet. Ja. Und jemand, der eben in den früheren Wahlen und auch einfach vor einigen Jahren, weil die Gesellschaft noch eine andere war, vielleicht auch so nicht angekommen wäre. Weil ja auch diese Peace-Leute, auch wenn sie schreckliche und hasserfüllte Dinge sagen, sie hatten ja immer so einen Grundanstand so im äußeren Umgang. So, man achtet so auf Umgangsformen.
Es hat ihm ja auch quasi nichts schaden können im Wahlkampf, was da für Vorwürfe und Affären auf ihn eingeprasselt sind, wo man gedacht hat, jetzt ist er doch tot. Aber Gegenteil, es ging eigentlich nur noch besser für ihn aus. Wie eben bei Donald Trump auch, der sich ja mal hingestellt hat und hat gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen, die Leute würden mich trotzdem wählen. Offenbar ist dieser Effekt dann auch hier eingetreten. Die Leute haben das so satt, das andere Lager oder diese Eliten, die vermeintlichen Eliten, dass sie jeden wählen, der ihnen als Alternative da präsentiert wird.
Was heißt das für die verbleibenden knapp 2 Jahre Donald Tusk? Oder wissen wir nicht, aber diese Regierung? Seht ihr überhaupt noch eine Chance, dass die nach vorne kommen, dass die überhaupt noch was abliefern können?
Ich habe manchmal den Eindruck, sie könnten eigentlich in der Situation, in der sie jetzt sind und man das Gefühl hat, sie können nichts mehr richtig machen, jetzt können sie eigentlich auch alles machen. Also im Grunde können sie sich auch hinstellen und eine Riesenkampagne für die Ehe für alle anfangen, weil sie sowieso unter Beschuss sind. Die Peace findet sowieso alles schlecht. Sie behaupten, dass sie diesen zentralen Verkehrspunkt, Flughafen, CPK nicht weiterbauen, den bauen sie aber weiter. Sie behaupten, sie hätten das mit den Grenzen nicht im Griff. Dabei kommt fast niemand über die Grenze von Belarus. Ausgehend aus der Situation, dass die anderen sowieso immer sagen, die machen alles falsch, die haben gar nichts im Griff, die machen alles kaputt, können sie sich jetzt eigentlich auch die Freiheit nehmen, egal was zu tun. Sie werden sowieso unter Beschuss sein. Im Grunde können sie die Peace auch mal ein bisschen beschäftigen, zum Beispiel mit solchen progressiven gesellschaftlichen Dingen. Das werden sie nicht tun, weil sie sehr starke konservative Anteile haben in der Regierungskoalition. Aber sie könnten, müssen eigentlich vor allem wirklich sehr viel mehr Mut beweisen in ihrer Kommunikation und in dem, was sie tun.
Würde ich so unterstreichen, dass die Strategie, sich an den anderen abzuarbeiten, hat ja erkennbar nicht funktioniert im Präsidentschaftswahlkampf. Deswegen würde ich sagen, diese jetzt fortzusetzen, und die Ansätze sehen wir ja gerade, dass sie eben genau wieder das machen. Sie gehen mit diesen Infrastrukturprojekten drauf ein, es kommt Kritik am deutsch-polnischen Beauftragten, da wird ja sofort die Ersteller abgeschafft. Das kann man eigentlich jetzt mal sein lassen, sondern eben in der Tat genau das Gegenteil einnehmen, beziehungsweise sich die eigenen Standpunkte offensiv vertreten, ja, und damit die eigene Wählerschaft hinter sich zu sammeln, die ja offenbar zum bestimmten Teil zu Hause geblieben ist bei der Präsidentschaftswahl. Denn das erklärte Ziel ist ja, das wissen Sie ja alle, das haben ja alle offen gesagt, von Kaczynski bis Nawrocki, diese Regierung soll keine 2 Jahre mehr durchhalten. Also Sie wissen, egal wie viel Sie drauf eingehen auf den Gegner, es wird nie reichen.
Das Ziel ist Demontage.
Sie werden immer mehr verlangen. Es wird nie genug sein. Also würde ich mich auf die eigenen Themen besinnen und diese offensiv spielen.
Ich muss einmal kurz das Stichwort aufnehmen, weil du sagtest, der Beauftragte für die deutsch-polnischen Beziehungen, Krzysztof Ruchniewicz, ein Historiker, der auch in diesem Podcast schon zu Wort gekommen ist, der mutmaßlich, müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ihm wird vorgeworfen, dass er über das Pilecki-Forschungsinstitut, was er leitet, auch Provenienzforschung zu in Polen befindlichen Kulturgütern durchführen sollte, mit der Frage, ob da nicht vielleicht auch was zurückgegeben werden müsste, unter anderem an Deutschland. Wird dementiert, ist alles überhaupt nicht zustande gekommen, hat aber für so einen Aufschrei gesorgt, dass die Regierung, also vor allem das Außenministerium, eben nicht nur Ruchniewicz rausgeschmissen hat, sondern direkt die Stelle gestrichen hat, was, glaube ich, sehr viele Menschen überrascht hat.
Ich glaube, das, was du, Stefan, gesagt hast, also sozusagen entweder sich am Gegner abarbeiten oder mit einem neuen eigenen Programm nach vorne gehen, nach vorne zu preschen, ich glaube, es ginge beides. Und zwar, indem man sich inhaltlich am Gegner abarbeitet und Handlungsfähigkeit beweist und das im Rahmen seiner Möglichkeiten umsetzt, was sich umsetzen ließe. Denn ich finde, es ist auffällig, dass die Regierung ganz zu Beginn in den ersten Monaten, ungefähr bis zum Wahlkampf im Frühjahr 2024, als dann die Regionalwahlen, Kommunalwahlen stattfanden, dass bis dahin die Regierung auch glänzende Umfragewerte hatte und einfach handlungsfähig war, als solche wahrgenommen wurde. In diese Richtung ließe sich, glaube ich, schon noch einiges machen. Es ist ja jetzt im Gespräch, dass der neue Justizminister den sogenannten Landesjustizrat, Krajowe Rada Sądownictwa, dass er die sozusagen einfach abschafft oder beziehungsweise kalt stellt. Also dieses
muss man vielleicht kurz erklären. Ne? Also das genau. Gremium, was für die Berufung von Richterinnen und Richtern zuständig ist und was quasi Schlüsselelement der PiS-Justizreform
ist. Ja, eines der Schlüsselelemente. Und da wird ja seit langem drum gerungen. Der vorherige Justizminister Adam Bodnar hat das mit Gesetzesinitiativen versucht, das irgendwie mit Duda zusammen zu reformieren, was natürlich nicht geklappt hat. Und jetzt ist die Rede davon, dass man dieses Gremium jetzt einfach sozusagen auf Standby setzt, dass es dann vorerst gar nicht mehr existiert, weil man sich da auf EU-Urteile berufen könnte. Das ist so die Argumentation. Und ich glaube, wenn man Dinge einfach macht, dann macht das Eindruck bei den Wählern. Ich glaube, das ist in der Tat eines der Kernprobleme bisher.
Vielen Dank, dass ihr hier wart. Auf der Terrasse im Studio Warschau, Viktoria Großmann von der Süddeutschen Zeitung, Stefan Locke von der FAZ und Peter Sawicki vom Deutschlandfunk. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dziękuję.
Tschüss.
Lange ist Karol Nawrocki unterschätzt worden. Von uns, von der Regierung Tusk, teilweise auch von der PiS selbst. Aber Nawrocki ist ein Kämpfer, einer, der sehr schnell lernt. Und so ist er mit Hilfe der rechtsextremen Konfederacja Polens neuer Präsident geworden. Auch weil Donald Tusk und sein Kabinett irgendwann aufgehört haben, ihr eigenes Programm nach vorn zu stellen, für das sie ja gewählt wurden 2023, stattdessen versuchen sie mit den Argumenten der Rechtspopulisten die Rechtspopulisten zu schlagen. Und das funktioniert ja bekanntlich nicht sonderlich gut. Dass Tusk sich von Kaczynski treiben lässt, das ist dabei der eigentlich große Erfolg der PiS. Nur deutet jetzt vieles darauf hin, dass der neue Präsident Nawrocki vielleicht selbst Kaczynski über den Kopf wachsen könnte. Dass es in Polen nach Jahrzehnten des Duopols Tusk-Kaczynski vielleicht wirklich zu einem Generationswechsel kommt und Nawrocki könnte die Kraft sein, die dafür sorgt, dass dieser Wechsel das Land erstmal wieder weit nach rechts rückt. Seine ersten Auftritte waren jedenfalls eine Kampfansage ans liberale Lager, eigentlich an knapp die Hälfte der Bevölkerung. Aber vielleicht führt das ja dazu, dass die Regierung um Donald Tusk nochmal wachgerüttelt wird und aus der Defensive heraus versucht, Wählerinnen und Wähler nochmal mit echter Politik zu erreichen. Nur Geigenhumor, wie Viktoria geschrieben hat, wird es jedenfalls nicht richten können. Vielen Dank an meine Gäste, Viktoria Großmann von der Süddeutschen Zeitung, Peter Sawicki vom Deutschlandradio und Stefan Locke von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hört ihre Beiträge, lest ihre Texte, es lohnt sich immer. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 2 Wochen wieder. Dann ist auch Christine wieder da. Zum letzten Mal sind wir beide dann zusammen in Polen, bevor wir den Staffelstab an unsere Nachfolger übergeben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut. Do usłyszenia.